Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall, es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge.
Heute geht es um ein Thema, was uns alle Eltern irgendwann betrifft. Was ist, wenn mein Kind einen Freund oder eine Freundin hat? Wie gehe ich mit Verliebtsein, mit Liebe, mit Liebeskummer meines Kindes um? All das schauen wir uns heute in dieser Podcast-Folge an. Ja, und vielleicht kennst du das auch. Noch vor kurzem saß der Freund oder die Freundin deines Kindes regelmäßig am Tisch. Vielleicht habt ihr zusammen gelacht, vielleicht wart ihr zusammen im Urlaub, habt zusammen schöne Sachen erlebt. Ja, und dann plötzlich ist Schluss. Na, dein Kind ist am Boden zerstört, die Stimmung im Haus kippt und du merkst, das macht ja vielleicht auch was mit dir. Vielleicht bist du selber erstmal traurig oder irritiert. Und all diese Themen schauen wir uns jetzt in der heutigen Podcast-Folge einmal an. Ich habe selber zwei Mädchen zu Hause. Eine ist 13, eine ist 17. Die 13-Jährige hat auch schon mal so ein bisschen sich herangetastet an das Thema Jungs. Meine 17-Jährige steckt gerade in ihrer zweiten Beziehung. Auch die erste war relativ lang dafür, dass sie doch sehr jung war. Und jetzt die zweite Beziehung. Sie ist wahnsinnig glücklich, von heute auf morgen nicht mehr zu Hause. Führt also ihr Leben lieber bei ihrem Freund als bei uns. Und da dürfen wir Eltern auch erstmal damit umgehen lernen. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert, heute für dich diese Folge zu machen. Weil das Jugendgehirn, das wissen wir ja alle, funktioniert ein bisschen anders als bei uns Erwachsenen. Und ja, gerade in der Pubertät ist ja das Gehirn in seinem Umbau und die Amygdala, das Emotionszentrum, also der Bereich, der für die emotionale Regulation zuständig ist, der arbeitet auf Hochtouren. Und das bedeutet, dass vor allem in der Pubertät Gefühle intensiver wahrgenommen werden, intensiver gespürt werden, intensiver gefühlt werden. Und der präfrontale Kortex, also der Bereich, der für rationale Einordnung, Impulskontrolle, langfristiges Denken, logisches Denken, der ist ja eher so ein bisschen im Winterschlaf. Und das erklärt, warum auch im Bereich Liebe, Liebeskummer, Verliebtsein, die Jugendlichen schneller verletzt sind, viel schneller euphorisch sind und Trennungen oft auch als wesentlich dramatischer erlebt werden als uns, für uns Erwachsene. Und gerade wenn es eben um das Thema Liebeskummer geht, dann ist das in der Jugend so, dass sich das zum Teil wie ein Weltzusammenbruch anfühlt. Das heißt, dein Kind dramatisiert da oft gar nicht, sondern es hat diese körperlichen Schmerzen wirklich. Wir Erwachsenen, unser präfrontaler Kortex, der ist in vielen Situationen wieder komplett da. Der kann die Themen einordnen, der kann sie nivellieren. Und dieses Ausgleichende, Nivellierende, das fehlt eben gerade in dem Alter zwischen 13 und 17 in der Regel. Und deswegen werden einfach solche Situationen neurobiologisch wesentlich intensiver erlebt. Zum Einstieg schauen wir uns noch einmal kurz an, was ist denn der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Das ist nämlich auch im Kopf, in den Hormoncocktails, eine ganz andere Voraussetzung, ganz andere Verbindung, ganz andere Zusammensetzung. Also verliebt sein, das ist so ein bisschen ein emotionaler Ausnahmezustand. Da braucht es verschiedene biochemische Vorgänge. Ich versuche dir mal einfach zu erklären. Wir haben einmal unser Hormon Dopamin. Dopamin sorgt dafür, dass wir uns euphorisch fühlen, dass wir aufgeregt sind, in so eine Aufbruchsstimmung kommen. Dann haben wir Adrenalin. Adrenalin sorgt für Aufregung. Und Oxytocin ist unser Hormon für die Bindungsgefühle. Und diese drei spielen gerade in der Verliebtphase zusammen. Diese drei sind da eine sehr aufgewühlte Mischung, die sind sehr stark durchgeschüttelt. Und deswegen passiert es oft, dass auch in der Verliebtphase der Mensch, in den wir verliebt sind, komplett idealisiert wird. Schwächen werden nicht gesehen. Wir haben so diese sogenannte rosarote Brille auf. Und gerade wenn es so die erste wirkliche Verliebtheit ist, also nicht die erste Beziehung bei Jugendlichen, heißt ja nicht, dass es auch die erste große Verliebtheitsphase ist. Kann sein, dass sie vielleicht erst in den zweiten oder dritten Partner, Partnerin total verliebt sind. Aber wenn diese erste große Liebe kommt, dann ist alles neu. Es gibt noch keine Vergleichserfahrungen. Sie erleben das zum ersten Mal in einer Zeit, in der die Gehirne der Jugendlichen wesentlich empfindlicher auf Reize reagieren. Und dann kommen oft diese ganz typischen Gedanken wie, wir gehören für immer zusammen. Ohne dich kann ich nicht leben. Und in diesem Moment ist das für die Jugendlichen auch ernst gemeint. Sie wollen jede Sekunde mit dem Partner, der Partnerin verbringen. Eine Trennung auch nur für 2 Nächte wird mit körperlichen Schmerzen erlebt. Die wollen mit uns Eltern nicht mehr in Urlaub fahren, weil es für sie viel wichtiger ist, mit ihrem Partner zusammen zu sein. Alles, bei dem der Partner, die Partnerin nicht dabei ist, das bereitet ihnen Schmerzen, weil dieser Hormoncocktail dann nicht mehr bedient wird. Und das ist eben dieses Verliebtsein, rosarote Brille, Schmetterlinge im Bauch. In dieser Phase ticken wir Menschen, vor allem die Jugendlichen, ausschließlich über die Amygdala. Alle Argumente, die du in dem Moment anbringst, weil in deinen Augen das vielleicht übertrieben ist, weil es vielleicht in deinen Augen der falsche Partner ist, weil du das nicht haben möchtest, weil du noch nicht loslassen willst und. Diese ganzen rationalen Argumente, die hört dein Kind, es wird sie aber nicht verstehen. Das ist wie wenn ich Chinesisch höre. Ich höre die Worte, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und genau so geht es im Teenager-Gehirn. In dem Moment, wo Teenager wirklich verliebt sind, gibt es für sie nur noch diesen anderen Menschen. Und je stärker du jetzt als Elternteil möglicherweise gegen diese Person sprichst, umso stärker wird es die Verbindung fühlen. Kein Teenager, keiner, außer sie sind super angepasst und das ist extrem ungesund, wird sagen, oh ja, Mama, du hast, oder Papa, du hast total recht. Der Partner ist wirklich nicht gut. Ach nee, warte, ich trenne mich mal. Also wir Erwachsenen meinen, das kann passieren. Das wird aber nicht passieren. Und deswegen dürfen wir da die Jugendlichen anders durchbegleiten, wie du das tust. Da kommen wir am Ende drauf. Und irgendwann, also man sagt spätestens nach 18 Monaten, manchmal auch ein bisschen früher, wechselt dann die Verliebtheit in Liebe. Jetzt kommt das, wo dieser Hormoncocktail sich abschwächt. Jetzt kommen andere Hormone ins Spiel. Jetzt fangen wir an, diese Brille abzusetzen. Wir fangen an, Schwächen zu sehen. Der erste Streit kommt vielleicht. Die ersten Diskussionen kommen. Man ist nicht mehr verschmolzen miteinander. Sie fangen wieder an, sich auch mit ihren Freunden alleine zu verabreden, ohne dass der Partner immer dabei ist. Und da merkt man, jetzt wechselt das Ganze von verliebt. Uns gibt es nur noch im Kombi zu Liebe. Jeder darf auch mal so ein bisschen wieder anfangen, sein Leben zu leben. Das heißt, Liebe bedeutet auch, ich sehe dich mit deinen Schwächen und ich bleibe, auch wenn ich nicht mehr die Schmetterlinge im Bauch habe. Und in der Jugend beginnen die ernsten Beziehungen, die längere, meist mit Verliebtheit. Und dann, ob daraus Liebe irgendwann wird, das hängt dann von der Reife und von der Entwicklung ab. Also nicht jede Beziehung, die mit einem riesen Verliebtheitsknall anfängt, endet auch in Liebe. Sondern oft enden sie dann, wenn wir anfangen, den Partner vom Sockel zu heben und zu sagen, okay, das hat er doch vielleicht Stärken und Schwächen. Und die will ich gar nicht. Oder dieser Verliebtheitscocktail lässt nach. Man sehnt sich nach dem nächsten Kick und verliebt sich in den nächsten. Und so ist das einfach in der Pubertät. Ich möchte die Zeit nicht mehr zurückhaben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich war irgendwie in einem ständigen Strudel zwischen Verliebtsein, Zusammensein, Verlassen oder verlassen werden, wieder traurig, wieder auf der Suche nach dem Nächsten. Also ich fand das unfassbar anstrengend, diese ganze Phase. Wobei ich meine erste lange Beziehung tatsächlich auch erst mit 17 hatte oder 18. Und meine Tochter also schon mit 14, die über 7 Monate mit ihrem ersten Freund zusammen war. Also die führen auch eine andere Art von Beziehung. Und daher ist es eben wichtig, dass wir als Eltern das Ganze auch richtig einordnen. Das heißt, wenn dein Teenager nach 3 Monaten schon der Liebe fürs Leben spricht, wenn sie von Heiraten sprechen, wenn sie von Kinderkriegen, wenn sie von Zusammenziehen sprechen, dann ist das Schlimmste, was du tun kannst, zu sagen, naja, warte mal ab. Okay, da reden wir später drüber. Weil sie es in dem Moment ernst meinen. Und du stößt dein Kind weg in dem Moment, wo du es das Gefühl gibst, es nicht ernst zu nehmen. Man muss das Ganze ja nicht schon durchplanen und sich Sorgen machen und sagen, um Gottes Willen, die wollen jetzt mit 17 oder 18 zusammenziehen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das wissen wir. Aber wir dürfen unseren Kindern das Gefühl geben, ich höre dir zu und ich glaube dir, dass du das jetzt im Moment ernst meinst. Und erst wenn sie das anfangen, in die Tat umzusetzen und wenn sie uns um unsere Meinung fragen, dann dürfen wir sie kundtun. Ansonsten dürfen wir lernen, ganz viel auszuhalten, auch in dem Moment, und einfach mal die Klappe zu halten, weil je mehr du dagegen sprichst, umso weniger wirst du erfahren. Das ist leider so. Was ist denn jetzt besser? Viele Eltern sagen, Mensch, du brauchst viele Beziehungen, damit du verschiedene Vergleiche hast, oder man soll ja nicht den ersten Freund, den man hat, heiraten. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Meinungen, die meistens damit zusammenhängen, wie man selber als Jugendlicher Beziehung und Liebe erlebt hat. Schauen wir uns mal so ein bisschen Pro und Contra an von langen und von kürzeren Beziehungen. Es gibt kein richtig und kein falsch. In beiden lernen unsere Jugendlichen wahnsinnig viel. Und das eine ist genauso wichtig wie das andere. Vielleicht heiraten manche ihre erste lange Beziehung, ihre Jugendliebe. Auch das kann halten. Andere heiraten die Jugendliebe, kriegen Kinder und trennen sich danach, weil sie das Gefühl haben, was zu verpassen. Wir können das Leben nicht planen und schon gar nicht für die nächsten 10, 15 Jahre. Wichtig ist, dass es uns jetzt im Moment gut geht. Und selbst wenn dein Kind in einer toxischen Beziehung feststeckt, wir können sie als Eltern da nicht retten. Wir können einfach immer nur da sein. Das ist zum Teil wirklich schwer auszuhalten. Also was ist mit langen Beziehungen? Eine längere Beziehung, da lernen die Jugendlichen oft, die Konfliktfähigkeit zu entwickeln. Weil längere Beziehungen ist ja meistens so, dann, dass der Zustand des Verliebtseins sich anfängt, in Liebe zu verwandeln. Wir den Partner vom Sockel holen, eben die rosa Brille abgesetzt, wir die ersten Schwächen sehen und, und. Das ist ganz wichtig, dass wir eben hier lernen, Kompromisse auch im Zusammenleben zu machen, zu sehen, mein Raum, dein Raum, das bin ich, das bist du. Wir sind nicht eins, sondern jeder existiert auch ohne den anderen. Das heißt, sie lernen auch, Kompromisse auszuhandeln, und sie lernen, emotionale Nähe über eine längere Zeitraum zu gestalten, weil eine Beziehung bedeutet ja auch immer Arbeit, Engagement, etwas dafür zu tun. Das Kontra von längeren Beziehungen, und das sehe ich zum Beispiel gerade bei meiner großen Tochter sehr stark, dass die Freundschaften vernachlässigt werden, dass eigene Interessen in den Hintergrund rücken und dass eine emotionale Abhängigkeit entsteht. Das heißt, Freundschaften, die vorher sehr intensiv gepflegt wurden, die werden momentan nicht mehr so gepflegt. Sie trifft sich nicht mehr so mit ihren Freundinnen, weil sie halt sehr viel mit ihrem Freund zusammen ist und mit ihm ihr Leben gestaltet, Leben plant, und sie halt nur noch im Doppelpack auftauchen. Auch eigene Interessen, eigene Hobbys, was sie früher gerne allein gemacht hat, all das tritt in den Hintergrund, weil sie quasi als wir auftreten statt als ich. Und da sollte man schon wirklich immer darauf achten, hat das Kind noch eigene Räume? Ist das Kind noch selbstständig oder dreht sich das ganze Leben nur noch um den Partner, um die andere Person? Wir sprechen da schon viel drüber, und ich sage ja auch, dass es wichtig ist, dass sie etwas Eigenes hat, dass sie sich einen eigenen Raum sucht. Ich kann es aber am Ende des Tages halt auch nicht beeinflussen, wenn sie es eben nicht macht. Wie ist es mit kürzeren Beziehungen? Auch mehrere kürzere Beziehungen sind gute Lernfelder für unsere Jugendlichen. Weil auch in kürzeren Beziehungen gibt es Erfahrungen, die sie fürs Leben prägen. Was lernen sie in kürzeren Beziehungen? In kürzeren Beziehungen können sie sich so ein bisschen mehr ausprobieren. Wer passt zu mir? Wie möchte ich eine Beziehung führen? Wo sind meine Grenzen? Und auch, wie gehe ich mit Trennung um? Wie gehe ich vielleicht auch mit unterschiedlichen Sexualpartnern um? Das kommt ja auch irgendwann, auch wenn wir das nicht wissen wollen als Eltern und uns gar nicht vorstellen wollen, dass unser Kind irgendwann Geschlechtsverkehr hat. Es wird aber trotzdem passieren, liebe Eltern. Und eben hier können Sie, haben Sie mehr Lernfelder, können Sie sich mehr ausprobieren. Wie ist es, wenn ich verlasse? Wie ist es, wenn ich verlassen werde? Wie leidensbereit bin ich, bis ich mich trenne? Wo sind meine Grenzen? Also all das lernen Sie eben auch, wenn Sie eher kürzere Beziehungen führen. Wo wird's hier problematisch? Wenn zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, das Kind ist beziehungsunfähig, das heißt, die Beziehungen werden ganz schnell beendet, sobald Konflikte auftauchen. Also dass man so diese bisschen, ich nenne es mal Wegwerfgesellschaft, weil ja, wenn der nichts ist, dann gehe ich halt wieder auf Tinder oder wo auch immer hin und suche mir den Nächsten. Also das ist dann wie so Katalogsuche. Also dadurch gehen sie oft gar nicht mehr diese tiefen Verbindungen ein, die uns wirklich auch zwischenmenschlich glücklich machen, sondern es bleibt oft oberflächlich. Du bist zu kompliziert, okay, du kommst weg, ich suche mir den Nächsten. Sind ja genug andere da. Also diese Gefahr könnte bestehen. Es könnte auch sein, wenn ich nur von kurzer Beziehung zu kurzer Beziehung springe, dass es mir eher um Aufmerksamkeit geht als um Nähe. Oder dass man einfach ein Bindungsthema hat und Bindung grundsätzlich vermieden wird. Und auch hier dürfen einfach Eltern mit dem Kind so ein bisschen reflektieren, was steckt dahinter, wie geht's dir damit, was brauchst du, um bleiben zu können, oder gerät es wirklich eine Zeit lang an die falschen Partner, bis es den richtigen findet. Also ich würde weder das eine noch das andere favorisieren, sondern ich würde immer mein Kind anschauen und gucken, wie geht's ihm oder ihr? Geht's ihr gut damit oder nicht? Und solange dein Kind glücklich ist, solange es deinem Kind nichts tut, was ihm schadet, solange es nicht leidet, solange Liebe nicht nur wehtut, würde ich die Dinge einfach erstmal so laufen lassen, aber interessiert bleiben und da bleiben. Ich habe noch für dich ein bisschen zusammengefasst, was passiert denn, wenn Eltern den Schmerz nicht ernst nehmen? Weil das erlebe ich auch in den Gesprächen mit Eltern sehr oft, dass sie dann so das Ganze so ein bisschen abwerten. Naja, wer heiratet ja eh noch nicht mit 14? Oder ach, ich habe mit 16 auch die und die Gedanken gehabt, das ist ja gar nicht so schlimm. Die Gefühle sind übertrieben, mein Kind stellt sich an. Ich habe dir ja vorhin schon das mit der Amygdala erklärt. Und wir Eltern, wir sind älter. Wir haben einen größeren Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen. Wir haben einen funktionierenden präfrontalen Kortex. Und wir haben einfach schon mehr erlebt. Jugendliche erleben vieles zum ersten Mal. Sie haben ganz viele erste Male. Und sie haben keinen Referenzrahmen, der ihnen sagt, okay, jetzt passiert das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Sondern sie leben im Hier und Jetzt. Und sie haben oft noch keine Erfahrungen, auf die sie zurückgreifen können. Und durch diese Amygdala Präsenz, Entschuldigung, durch diese Amygdala-Präsenz in der Zeit oft zwischen so, ich sag's mal, 13 bis 17, na, das ist meistens so die Hochphase, da fühlen die sich einfach so, wie sie sagen und zum Teil noch viel schlimmer. Und wenn du den Schmerz nicht ernst nimmst, dann fühlen sie sich einfach alleine, sie ziehen sich noch mehr zurück und sie werden vielleicht künftig weniger mit dir über ihre Beziehungen sprechen, weil sie das Gefühl haben, nein, die Mama, der Papa, die verstehen mich sowieso nicht. Ich muss dann diskutieren, ich werde nicht ernst genommen und das, was mir eh schon weh tut, tut mir dann noch mehr weh. Und dann suchen sie meistens eh dann bei Freunden oder in der Peer Group den Austausch, was sowieso total gesund ist. Ja, Jugendliche brauchen mit den Eltern nicht ihr ganzes Gefühlsleben ausdiskutieren. Neurologisch ist es so, dass die Amygdala noch länger aktiviert ist, wenn die Gefühle nicht durchgefühlt werden. Also es ist wichtig, dass wir auch als Eltern nicht versuchen, gerade die schmerzlichen Gefühle unserer Jugendlichen zu deckeln, weil wir als Eltern sie nicht aushalten können. Denn wenn wir als Eltern versuchen, den Schmerz bei unserem Kind, die Tränen zu löschen oder zu stillen, weil wir es nicht aushalten können, dass unser Kind weint, dann berauben wir unserem Kind die Chance, Gefühle zu Ende zu fühlen. Und jede nicht geweinte Träne stellt sich hinten wieder an. Und die kommt irgendwann zu dem Zeitpunkt, in dem wir sie gar nicht brauchen können. Und daher empfehle ich immer, dass wir Jugendliche unterstützen, Gefühle zu Ende zu fühlen. Weil ganz oft, wenn wir dann die letzte Träne geweint haben, dann ist auch gut. Dann darf das nächste Gefühl kommen. Wenn wir aber immer nur ein Gefühl versuchen zu deckeln, dann klopft das die ganze Zeit an und dahinter stellen sich die anderen Gefühle an, die dann aber nicht rauskommen dürfen. Und deswegen kann auch diese emotionale Abwertung langfristig dazu führen, dass Jugendliche ihre Gefühle in Frage stellen, dass sie sich nicht ausdrücken trauen, dass sie sie runterschlucken. Und Gefühle, die wir dauerhaft runterschlucken, manifestieren sich irgendwann körperlich und machen uns dann auf körperlicher Ebene krank. Erst die Psyche und die Seele und dann der Körper. Und daher rate ich Eltern, auch die Gefühle, den Jugendlichen durch die Gefühle durchzubegleiten, die für uns unangenehm sind, die wir kaum aushalten können. Aber für deinen Jugendlichen ist es wichtig, dass er sie zu Ende fühlen darf. Und hier korrelieren oft zwei Themen. Dein Kind ist vielleicht traurig und du als Elternteil bist vielleicht aber auch traurig, weil wir den Partner unseres Kindes vielleicht mochten. Weil wir, wie ich es im Intro schon gesagt habe, vielleicht zusammen mehrfach im Urlaub waren, du eine gute Beziehung hattest, während dein Kind noch geschlafen hat, du mit dem Partner, der Partnerin in der Küche schon Kaffee getrunken hast, ihr schon geratscht habt, ihr wart respektvoll miteinander, es war herzlich. Und du hast auch so quasi eine Beziehung zu dem Partner, der Partnerin deines Kindes über die Zeit aufgebaut. Und wenn sich diese Beziehung jetzt löst, dann kann das auch bei dir eine Traurigkeit auslösen. Darauf bereitet uns nur niemand vor. Das heißt, auch wir als Eltern erleben in dem Moment eine Trennung, erleben den Schmerz, haben das Gefühl, oh nein, der war doch so nett, ich habe den und die doch so gern gemocht. Wichtig, du hältst keinen Kontakt zum Ex deines Kindes. Wenn dein Kind sich trennt, bist du in der Sekunde Team Kind und nicht Team Ex-Partner. Ganz, ganz wichtig für eure Beziehung. Diese Gefühle sind legitim, du darfst auch sagen, Mensch, ich finde das total schade. Aber erwarte nicht, dass dein Kind mit dem Partner wieder zusammenkommt, nur damit es dir gut geht. Also du bist Team Kind, egal was passiert und egal, wie es dir damit geht, weil dein Schmerz darf nicht im Vordergrund stehen. Auch wenn er da ist, besprich ihn mit deiner Freundin, besprich ihn mit deinem Partner, aber besprich ihn bitte nicht mit dem Kind, den es betrifft. Weil dein Kind sollte nicht das Gefühl haben, jetzt habe ich mich getrennt, weil ich unglücklich bin und damit habe ich Mama oder Papa enttäuscht. Das sollte dein Kind nicht fühlen. Das heißt, es ist wichtig, dass die eigenen Gefühle außerhalb der Eltern-Kind-Beziehung verarbeitet werden. Es ist okay, wenn du das fühlst und das darfst du auch. Und du darfst auch enttäuscht sein, darfst auch traurig sein. Aber klär das bitte nicht mit deinem Kind. Deine Rolle ist, dass du stabil bist, dass du deinem Kind Halt gibst und dass du es mit deinen Emotionen nicht auch noch zusätzlich belastest, sondern dass du ihm dadurch hilfst. Egal, ob als derjenige, der verlässt oder der verlassen wird, es ist trotzdem ein Schmerz. Und auch hier ist es so, dass eben Jungs und Mädchen tatsächlich unterschiedlich die Trennungen wahrnehmen. Das heißt, bei Mädchen und Jungs zeigen sich die Gefühle, gerade bei Liebeskummer, bei nicht erwiderter Liebe oder bei Trennung, also immer dann, wenn es vor oder nach einer Beziehung schwierig wird, zeigen sich die Emotionen anders. Bei Mädchen ist es so, dass sie oft intensive Gespräche führen, dass sie eine sehr starke Bindung haben, dass Mädchen aber auch so sehr oft in dieses Overthinking, in das zu viel Denken kommen. Was habe ich falsch gemacht? Warum bin ich nicht gut genug? Das heißt, sie bekommen oft Selbstzweifel. Sie analysieren die Beziehung und sie sind sehr stark oft im Austausch mit ihrer Freundin, wo jedes Smiley, was geschickt oder nicht geschickt wurde, analysiert wird. Also Mädchen verarbeiten das sehr, sehr oft über Sprechen, über sozialen Austausch und über das Zeigen von Gefühlen. Jungs hingegen, da wird Nähe oft über Aktivität hergestellt. Na, also da macht man was zusammen, also Hilfsbereitschaft, gemeinsame Erlebnisse, Dinge tun. So wird oft Nähe erlebt. Und Gefühle werden da oft nicht so verbal verarbeitet. Das heißt, Jungs reden nicht alle, aber sehr viele weniger über ihre Gefühle. Und daher fallen Jungs nach der Trennung häufig entweder in Rückzug oder, also sie ziehen sich sehr stark zurück oder sehr stark in die Ablenkung. Das heißt, sie fangen an, wieder extrem zu zocken, mehr zu trinken, auszugehen, riskantere Aktivitäten zu machen, nur um sich auch wieder zu fühlen, um diesen Kick des Verliebtheins über andere Aktivitäten wieder zu holen. Und sie reagieren oft statt mit Trauer, mit Wut. Trauer ist ein sehr intensives Gefühl und das macht uns eher passiv. Wut macht uns aktiv. Und deswegen zeigen Jungs sehr oft dann eher Wut, Ärger nach einer Trennung. Und bei Jungs ist es eben so, dass sie oft weniger reden, aber weniger reden heißt nicht weniger fühlen. Aber viele Jungs haben einfach nicht gelernt, emotional über ihre Gefühle einfach zu sprechen. Und daher rate ich vielen Jungseltern, bringt euren Jungs bei, über Gefühle zu sprechen. Das ist leider heute immer noch nicht selbstverständlich, wenn man sich meinen könnte, naja, ist doch ganz klar. Nein, es ist immer noch nicht heute selbstverständlich, dass wir unseren Söhnen beibringen, über Gefühle zu reden, Gefühle einzuordnen, Gefühle zu verbalisieren und Gefühle zu fühlen. Na, wir leben oft heute noch in einer Gesellschaft, in der es als normal angesehen wird, ja, Indianer kennt keinen Schmerz. Und deswegen hier wirklich helfen, Gefühle zu benennen und die richtigen Worte für die Gefühle zu finden, die in dem Moment da sind. Was kannst du jetzt also ganz konkret tun? 5 Dinge, die du ganz konkret tun kannst. Die erste Sache, Gefühle ernst nehmen und benennen. Also sag ganz klar zu deinem Kind, ich sehe, wie sehr dich das verletzt. Wichtig ist hier bitte, dass wir Relativierungen vermeiden. Naja, ist ja gar nicht so schlimm. Andere Eltern haben auch schöne Söhne. Ganzen Quatsch, den wir auch immer gehört haben. Oder auch vorschnelle Ratschläge. Auch das, ja, dann gehst du halt wieder aus, dann triff dich doch mit der und der. Ach, guck mal, die und die ist doch auch ganz nett. Darum geht's gar nicht. Sondern einfach, wenn wir Gefühle gespiegelt bekommen, hilft dem Nervensystem, sich zu beruhigen. Das musst du dir vorstellen, das Nervensystem deines Kindes ist total überflutet. Und jetzt braucht es dich als ruhigen Elternteil, um in eine Koregulation zu gehen. Du spiegelst, was passiert, du bleibst ruhig und das Nervensystem deines Kindes kann sich jetzt deins ausleihen, deine Ruhe ausleihen, deine Sicherheit ausleihen, deine Gelassenheit ausleihen, um sich selber wieder zu regulieren. Und da hilft einfach zu sagen, hey, ich sehe, wie sehr dich das verletzt. Und das reicht oft schon, um wieder sich ein bisschen runterzufahren. Das Zweite, was du tun kannst, ist, verfügbar zu sein, ohne zu drängen. Zeig, dass du gesprächsbereit sind. Zeig, dass du da bist. Biete deinem Kind immer wieder an, wenn du reden möchtest, ich bin da. Wenn du jemanden brauchst, ich bin da. Akzeptier bitte, aber wenn dein Kind nicht reden möchte. Ja, also hier geht's da Präsenz zu zeigen, nicht Lösungen anzubieten. Oft versuchen wir ja dann ganz schnell Dinge zu lösen, damit wir das Gefühl haben, wir konnten etwas tun, weil uns die Situation so hilflos fühlen lässt. Und um aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen, wollen wir einfach was tun. Hilft aber uns, aber nicht unserem Kind. Und deswegen wichtig, sei da, biete an. Und dann lass deinem Kind den Raum zu entscheiden, möchte ich das annehmen oder nicht. Also dräng dich nicht auf, sei nicht beleidigt, wenn es nicht will. Misch dich nicht ein, wenn es nicht reden möchte. Aber mach immer wieder die Angebote, wenn du soweit bist. Ich bin da. Das Dritte, was du bitte tust, ist die Privatsphäre zu respektieren. Also du kontrollierst keine Handys, du liest nicht heimlich irgendwelche Chats. Du hörst nicht zu, wenn dein Kind mit der Freundin telefoniert. Du platzt nicht ungefragt ins Zimmer, wenn du merkst, dein Kind weint. Es ist wichtig, dass du deinem Kind jetzt den Raum gibst, den es braucht. Und auch hier immer wieder reflektieren, mache ich das gerade, um aus der eigenen Hilflosigkeit rauszukommen, weil ich es nicht aushalte, mein Kind leiden zu sehen, oder ist es wirklich zum Schutz meines Kindes? Und das wird meistens das Erste sein. Ein vierter Punkt, was du auch tun kannst, ist Entwicklungsperspektiven zu eröffnen. Also zum Beispiel Fragen stellen wie, was war dir wichtig in der Beziehung? Was würdest du das nächste Mal anders machen? Also dass sie anfangen zu reflektieren, was will ich mitnehmen, was ist mein Learning, was möchte ich beim nächsten Mal anders tun, wo merke ich früher vielleicht, was ich nicht will, wie kann ich mich das nächste Mal schneller abgrenzen, wie kann ich beim nächsten Mal früher sagen, was ich will. Jede Erfahrung, die uns leiden lässt, hat auch immer ein Geschenk. Das heißt, finde das Gute daran, finde das Geschenk im Leid, weil dann können wir daran wachsen. Dann ist Leid auch dazu da, uns stärker zu machen. Ich habe immer diesen Satz vor Augen, Diamanten werden unter Druck geformt. Alles, was uns das Leben gibt, uns nur Aufgaben, die wir lösen können. Und wenn wir anfangen, das Geschenk im Leid zu finden, dann können wir auch daraus irgendwann rückblickend einen Nutzen ziehen, weil das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und je mehr wir im Nachhinein verstehen, wofür es gut war, umso besser können wir mit Niederschlägen umgehen. Und diese Denkweise dürfen wir unseren Kindern beibringen. Und daher immer mit dieser Haltung, okay, in all dem Schlimmen, was könnte vielleicht, wenn du in einem Jahr zurückblickst, das Gute daran gewesen sein? Und hier können wir so ein bisschen einen Perspektivwechsel machen. Und das Fünfte ist gerade dann wichtig, wenn Kinder sehr, sehr, sehr fokussiert auf die Beziehung waren und sehr viel Identität über die Beziehung gezogen haben, ist den Selbstwert unabhängig von der Beziehung zu stärken. Also das Kind wieder an seine Stärken erinnern. Freundschaften, Kind wieder einladen, Freundschaften aufzunehmen, vielleicht Hobbys wieder nachzugehen, vielleicht auch ein neues Hobby zu finden. Also dem Kind wirklich deutlich machen, du bist viel mehr als nur diese Beziehung. Du hast noch so viele Teile in dir. Du bist noch die Freundin. Du bist vielleicht noch der Sportler. Du bist noch der Kumpel. Was auch immer. Dass wir diese Anteile in uns wieder entdecken. Und da dem Kind nicht aufdrängen, nicht drücken, aber auch hier immer wieder erinnern, du bist mehr als nur die Freundin von. Du bist mehr als nur der Freund von. Und das darf man dann auch Stück für Stück wieder freilegen. Also was ist so zusammengefasst mal so ein Fazit im Thema Liebe, Liebeskummer, Verliebtsein, Trennungen, neue Beziehungen, all diesen Gefühlscocktails in der Pubertät? Teenagerbeziehungen sind einfach keine Spielerei, sondern für die Jugendlichen ist das ernst. Nein, es ist nicht so, wie wir Erwachsenen sagen, ach, ich habe jetzt hier Freundschaft plus, sondern es ist wirklich, diese Gefühle sind echt, sie sind da. Sie haben keinen Filter. Und verliebt sein ist hormonell sehr intensiv. Na, hier fehlt eben dieser Filter. Das sind diese Hormone, die alle zusammenspielen. Und daraus kann Liebe entstehen, muss aber nicht, weil Liebe braucht Reife. Und wir alle kommen irgendwann in die Situation, in der unser Kind verliebt ist, vielleicht auch irgendwann getrennt ist. Und hier dürfen wir als Eltern ja unser Kind begleiten und auch selber gucken, gibt es da vielleicht eigene Anteile aus meiner Jugend, die noch nicht geheilt sind? Triggert der Liebeskummer deines Kindes vielleicht noch eine alte Kindheitswunde von dir, die nicht geheilt ist? Und du kannst auch hier deine Erfahrungen nutzen. Weil ganz oft wollen Jugendliche nicht ausgefragt werden. Wenn du aber anfängst, in einem passenden Moment, ja, bitte wichtig hier, nicht immer nur von dir reden, aber es gibt manchmal passende Momente, wo du sagst, ach Schatz, ich kann dich so gut verstehen. Also ich hatte meine erste Liebe mit 16 und der hieß bla 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 und da ist das passiert und so haben wir uns getrennt und ich habe auch so gelitten und ich bin da irgendwie wieder rausgekommen. Und vielleicht fragt dann dein Kind, okay, wie bist du da rausgekommen und wie lange hat das gedauert? Und schon seid ihr im Gespräch, ohne dass du dich aufdrängst. Also erzähl auch oft einfach Geschichten. Wie gesagt, wenn es passt, ist die eigene Geschichte zu erzählen, sich selber emotional nackig zu machen, die eigenen Gefühle zu erzählen, helfen oft dem Kind, auch seine Gefühle besser zu reflektieren. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, hinterlasse uns sehr, sehr gerne eine Bewertung. Davon leben wir Podcaster, dass wir gute Bewertungen haben. Und solltest du ja selber mal ein eigenes Thema haben, wieder eine Hörerfrage haben oder sagen, Mensch, Kira, ich habe hier ein Thema mit meinem Jugendlichen, kannst du mal eine Podcast-Folge machen? Dann schreib mir an podcast@kiraliebmann.de und dann mache ich auch hier für dich wieder eine Hörerfolge dazu. So, und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit mit deinem Kind und wir hören uns bald wieder in diesem Podcast.